Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und euch das kostbare Wort Gottes austeilen zu dürfen. Das ist wirklich ein Privileg, weil es mich selber immer sehr ermutigt, wenn ich das vorbereite, wenn ich mich damit beschäftige. Und ich glaube, ich habe auch heute Morgen ein wirklich ermutigendes Wort für euch vom Herrn gehört, was ich euch gerne weitergeben möchte. Paul hat ja in der letzten Woche über die Jahreslosung 2018 gesprochen, über diesen Vers aus Offenbarung, Kapitel 21, Vers 6, wo Gott sagt, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Paul hat uns verdeutlicht, wie wir mehr von dieser Quelle des lebendigen Wassers empfangen können. Er hat darüber gesprochen, dass dafür auch ein Verlangen, ein Durst notwendig ist, ein Verlangen, auch mehr vom Heiligen Geist bekommen zu wollen. Und als ich das so gehört habe und mir dieses Wort nochmal angeschaut habe, da habe ich gedacht, ja, das ist ein Wort, das nicht nur für uns Christen gilt, sondern ein Wort, das Gott eigentlich jedem Menschen zuspricht, eine Verheißung, ein Ruf Gottes, den er an jeden Menschen aussendet. Es ist ein Wort, von dem ich glaube, dass er uns Menschen als Angebot macht. Und wenn wir uns umschauen, dann sehen wir in unserer Gesellschaft viele Menschen, die durstig sind. In unserer Umgebung sehen wir viele Menschen, die durstig sind, die etwas suchen, die einen Sinn, ein Ziel in ihrem Leben suchen, die eine Zugehörigkeit suchen, die auch eine Identität suchen. Und ich glaube, dass das, gerade was das Thema der Identität anbetrifft, dass das letztendlich etwas ist, was wir nur von Gott bekommen können. Etwas ist, was nur Gott uns geben kann. Und darüber möchte ich heute auch ein bisschen sprechen. Wir als Christen, als wiedergeborene neutestamentliche Christen, haben ja etwas Neues von Gott empfangen. Wir haben eine Identität in Christus empfangen. Und ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir uns dieser Identität immer wieder vergegenwärtigen und vergewissern und dass wir wissen, wer wir sind in Christus, dass wir wissen, was uns geschenkt worden ist, dass wir wissen, wozu wir berufen worden sind. Wir müssen das wissen, damit wir aufrecht und fröhlich durchs Leben gehen können, auch wenn mal der Sturm uns entgegenbläst und uns ins Gesicht weht, dass wir nicht umfallen, sondern dass wir wissen, da ist ein Gott, der hat mich gerufen, der steht zu mir und ich bin mit ihm verbunden. Und meine Identität ist in Christus und nicht in irgendwelchen Umständen oder in Menschen oder in irgendwelchen Dingen, die mich umgeben. Und es gibt viele Aspekte unserer Identität in Christus und ich möchte heute nur einen ganz wesentlichen Aspekt herausgreifen. Den haben wir bereits gesungen und ihr werdet gleich wissen, wovon ich spreche. Ich möchte nur einen Aspekt herausgreifen, von dem ich glaube, dass er auch ein Fundament für uns, für unser Glaubensleben, für unser ganzes Leben darstellt. Und ich möchte aber nicht nur euch das als eine Theorie vermitteln, so nach dem Motto, auch schön, dass ich das jetzt auch nochmal gehört habe, sondern ich möchte euch so am Ende der Predigt auch eine praktische Anwendung mitgeben und dich einfach ermutigen, weiter dort hineinzugehen und wir werden sehen, wie das funktioniert. Ich möchte beginnen mit einigen Versen aus dem Johannesevangelium. Wenn man sich die ersten Verse im Johannesevangelium anschaut, dann erkennt man dort eine Erklärung, wie und warum Jesus eigentlich auf diese Erde gekommen ist. Das sind einige wenige sehr markante Worte und ich möchte sie euch vorlesen, die Verse 1 und 14 und dann noch einige andere. Das Johannesevangelium fängt an und sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und etwas später, Vers 14, heißt es, das Wort wurde Fleisch, also Christus wurde Fleisch, wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Und in diese Klammer, in diese beiden Verse hinein, kommen noch zwei weitere Verse, die etwas sagen über unsere Identität. Johannes 1, Vers 11 und 12. Dort wird von Jesus gesagt, dass er in das Seine kam und die Seinen nahmen ihn nicht an. Ihr wisst, wie das war mit Jesus. Ihr wisst, dass sein Dienst auf dieser Erde zunächst nicht besonders angenommen war. Er kam zu seinem Volk und zu den religiösen Führern seiner Zeit und sie haben sein Wort, seine Botschaft, sein Gottsein nicht angenommen, haben es abgelehnt. Aber dann geht dieser Vers oder dieser Abschnitt noch weiter, hört dort nicht auf, sondern da steht, so viele ihn aber aufnahmen, und es gab welche, die ihn aufgenommen haben, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und hier wird beschrieben, dass Jesus in diese Welt kam, damit wir Menschen, wenn wir ihn aufnehmen und an seinen Namen glauben, Kinder Gottes werden können. Und das finde ich so bemerkenswert, dass das so in diesen ersten Versen des Johannesevangeliums steht, dass da gar nicht sehr viel anderes in dieser Richtung steht, sondern nur, dass wir das Recht bekommen haben, Kinder Gottes zu werden. Gott möchte also, dass wir als Menschen durch Christus in das zurückkehren, was uns durch den Sündenfall verloren gegangen ist. Dass diese Beziehung zu Gott, die Trennung zu Gott, die stattgefunden hat, möchte er umkehren, indem wir zurückkehren als Kinder in das Haus des Vaters. Gott hat uns Menschen für eine Beziehung zu ihm geschaffen. Wir sollen ihm nahe sein. Er ist ein Gott, der nicht irgendwo Milliarden Lichtjahre entfernt irgendwo im All ist, sondern er ist ein naher Gott. Und er ist uns nahe gekommen in Christus und wir sind ihm und können ihm nahe kommen. Das ist also, diese wenigen Verse sind also praktisch ja, der Heilsplan Gottes in Kurzform. Gott kommt auf diese Erde in der Gestalt von Christus, um uns zu versöhnen mit dem Vater, um uns wieder einzusetzen in unsere eigentliche Berufung als Kinder Gottes. Lass mich das einschränken, wenn ich sage, so Gott kam, damit alle Menschen Kinder Gottes werden können. Manche Leute sagen, ja, aber wir sind doch alle Kinder Gottes. Ihr kennt bestimmt das Lied von Mireille Mathieu, wir sind alle Kinder Gottes. Wie geht das? Und wir werden es immer sein, jeder Mensch und jede Blume, jedes Tier und jeder Stein. Also nichts gegen Mireille Mathieu, aber das ist Blech. Das ist Unsinn. Und als ich darüber gestolpert bin, habe ich gedacht, nein, das stimmt nicht. Wir sind eben nicht alle Kinder Gottes. Wir sind alle Geschöpfe Gottes. Gott hat uns gemacht und er hat uns dazu geschaffen, in eine Beziehung zu ihm einzutreten. Aber wir sind nicht von vornherein alle Kinder Gottes. Es ist das Potenzial dazu, Kindern Gottes zu werden, aber wir sind es nicht automatisch. Und das sagt auch dieser Vers hier im Johannesevangelium, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Denen, die an seinen Namen glauben. Also das heißt, um Kind Gottes werden zu können, ist es notwendig, Jesus aufzunehmen. Ist es notwendig, Jesus in sein Leben hineinzulassen? Ist es notwendig, an den Namen Jesus zu glauben? Und nicht nur irgendwie, sondern sehr konkret auf der Grundlage dessen, was das Wort Gottes dazu zu sagen hat. Zu glauben, dass Jesus für meine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Zu glauben, dass ich ein neues Leben in Christus habe und nur in Christus. Und Jesus bewusst und willentlich zum Herrn meines Lebens zu machen und ihm nachzufolgen. Das ist die Bedingung, die Voraussetzung, überhaupt Kind Gottes werden zu können. Das ist das, was dieser Vers hier ausdrückt. Und das ist auch eine Absage an diese Aussagen, ja, wir sind alle irgendwie Kinder Gottes, ich weiß auch nicht wie und wie ich es geworden bin. Wenn du Kind Gottes geworden bist, weißt du das sehr genau. Ich weiß das noch genau, ich kann mich noch an den Tag erinnern, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe. Ich weiß noch, wo ich gesessen habe, mit wem ich gesprochen habe und auch in etwa, was ich gesagt habe. Und das ist ein Punkt in deinem Leben, der eine Wendung markiert und der dir bewusst ist und der dir klar ist und der etwas in deinem Leben auch in Bewegung gebracht hat. Und so sind wir eben nicht automatisch alle Kinder Gottes, wir sind Geschöpfe Gottes und wir können zu Kindern Gottes werden. Und ich möchte das heute Morgen gleich am Anfang sagen, wenn du hier sitzt, wenn du hier bist, ich kenne ja nicht jeden Einzelnen von euch so ganz genau, aber wenn du hier bist und du hast diese Entscheidung für Jesus noch nie in deinem Leben getroffen und du bist dir nicht so ganz sicher, bin ich eigentlich ein Kind Gottes, gehöre ich eigentlich zu Gott oder nicht, dann möchte ich dich ermutigen, dass du nicht aus diesem Gottesdienst herausgehst, ohne diese Entscheidung getroffen zu haben. Dass du heute diese Gelegenheit beim Schopf packst und nachher, wenn wir hier Gelegenheit haben zu beten, dass du einfach nach vorne kommst und dass du sagst, ja, ich möchte das nochmal festmachen. Ich möchte nochmal festmachen. Ich möchte ein Kind Gottes sein. Ich möchte zu Gott dazugehören und ich möchte das auch wissen in meinem Herzen und diese Sicherheit haben. Dann geh bitte nicht aus diesem Gottesdienst heraus, ohne diese Entscheidung getroffen zu haben. Das ist das Wichtigste und Beste, was du in deinem Leben tun kannst. Die wichtigste und beste Entscheidung, die du treffen kannst. Stimmt's? Diejenigen von euch, die schon an Christus glauben, ist es nicht so? Amen. Okay, noch etwas Verhalten. Für euch kommt jetzt der Rest der Predigt, dass ihr noch etwas begeisterter werdet. Gleichzeitig ist dieser Vers, den wir gerade gelesen haben, auch eine erstrangige Beschreibung derer, die Jesus als ihren Herrn aufgenommen haben. Also, wer Jesus zum Herrn seines Lebens gemacht hat, der wird hier eben nicht als Sklave, als Diener, als Mitarbeiter, Gesandter, Befähigter, Bevollmächtigter oder sowas beschrieben, sondern zuerst als Kind Gottes. Hier steht nicht, er gab denen, die an seinen Namen glauben, das Recht, Gesandte Gottes zu sein. Hier steht nicht, dass er ihnen das Recht gab, Befähigte, Bevollmächtigte Gottes zu sein, sondern Kind Gottes zu sein. Und das finde ich so faszinierend an diesem, am Anfang des Johannesevangeliums, dass hier beschrieben wird, was unsere eigentliche und ursprüngliche Berufung ist, nämlich Kind Gottes zu sein. Es stimmt, wir sind auch Diener Gottes, wir sind auch Mitarbeiter Gottes, das ist wahr. Wir sind auch Gesandte, wir haben einen Auftrag in dieser Welt zu erfüllen als Gesandte Gottes, als Botschafter Christi, als Menschen, die die frohe Botschaft weitergeben. Aber in erster Linie ist unsere Berufung die eines Kindes Gottes in der Gegenwart Gottes zu sein. Und das finde ich so entspannend und das finde ich auch so schön, dass Gott nicht zuerst Arbeiter und Mitarbeiter gesucht hat, sondern dass er zuerst Kinder gesucht hat. Zuerst Kinder wollte, dass er uns in das hinein zurückversetzt, was im Garten Eden an Beziehung bereits da war. Etwas anderes wird in diesem Vers ausgedrückt, was ich auch sehr spannend und interessant finde. Hier steht, dass die, die ihn aufnahmen, das Recht bekommen haben, Kinder Gottes zu sein. Also mit unserer Bekehrung und unserem Glauben an den Namen Jesu gab Gott uns das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und diese Beziehung durch Christus, diese Beziehung zum Vater, findet statt und ist auf der Grundlage einer Rechtsbeziehung geschlossen worden. Das finde ich sehr interessant, wenn du dir die gesamte Heilsgeschichte anschaust, das würde natürlich jetzt etwas zu weit führen, da im Detail hineinzugehen, aber man stellt fest, dass vieles von dem, was an geistlichen Dingen passiert, vieles von dem, was uns an Verheißungen und so weiter gegeben worden ist, zu vergleichen ist mit einer Art Vertrag. Also auch wenn sich das jetzt sehr technisch anhört, aber es ist tatsächlich so. Wir reden ja auch vom Alten Testament, vom Neuen Testament. Testamente sind eigentlich Verträge, nicht eigentlich, sie sind Verträge, sie sind Erbverträge. Und genauso hat Gott vieles in unserem Leben festgelegt und er hat gesagt, ich habe euch das Recht gegeben und ihr habt ein legales Anrecht daran. Und ihr kommt nicht mehr als Bittsteller, nicht mehr als Leute, die sich irgendwas erschleichen wollen oder irgendetwas, sondern ihr kommt als Menschen, denen ich ein Recht gegeben habe. Und ich dachte, wow, das ist eine starke Verheißung. Wenn Gott mir ein Recht gibt, wenn Gott sagt, das ist etwas, was dir rechtmäßig gehört, dann gibt es eigentlich auch niemanden und nichts, der mir dieses Recht streitig machen kann. Wir haben ein Recht, Kinder Gottes zu werden. Gott hat sich damit festgelegt. Er hat gesagt, ich möchte, dass das so ist. Ich bestimme, dass das so ist. Ich bestimme, dass die, die ihr Leben Jesus geben, meine Kinder sind. Ich bestimme das so. Das ist ein Recht. Und wenn du den Führerschein gemacht hast, dann hast du von der Bundesrepublik Deutschland das Recht bekommen, ein Fahrzeug lenken zu dürfen. Das heißt nicht, dass du das kannst oder beherrschst, aber du hast das Recht, das zu tun. Dieses Recht kann dir auch entzogen werden, wenn du dich im Straßenverkehr entsprechend verhältst. Aber genauso darfst du das auch bei Gott sehen. Gott hat dir das Recht gegeben, Kind Gottes zu sein. Und das finde ich eine sehr starke Aussage, ein großes Zeichen von Vertrauen Gottes in uns Menschen, dass er sagt, ich lege mich so fest, dass ihr Kinder Gottes sein könnt, wenn ihr euer Leben in die Hände Jesu legt. Und ich sage es nochmal, das heißt, dass wir nicht als Bittsteller oder in Unsicherheit zu Gott kommen müssen, sondern wir können voller Zuversicht und Vertrauen kommen, weil Gott sich festgelegt hat. Gott hat sich festgelegt. Preis dem Herrn. Und das bedeutet auch, und auch das haben wir heute Morgen schon gehört, kurz angesprochen, dass das nichts mit unseren Gefühlen zu tun hat. Es ist gar nicht entscheidend, was du dabei fühlst oder ob du das fühlst, Kind Gottes zu sein oder nicht. Entscheidend ist das, was Gott getan hat. Ja, es gibt leider manche Geschwister, die so eine Art Sinuskurven-Christentum leben. Ja, einen Tag oben, den anderen Tag unten, einen Tag oben, den anderen Tag unten. So, heute fühle ich mich gut, Gott ist da. Heute fühle ich mich schlecht, wo ist Gott? Er ist nicht mehr da. Das ist eigentlich eine Absage an so ein Sinuskurven-Christentum. Wenn Gott gesagt hat, ich gebe dir das Recht, dann besteht dieses Recht. Und dann darfst du dich selber auch als Kind Gottes ansehen, egal wie du dich fühlst oder wie der Tag gelaufen ist oder was du über dich selber denkst. Gefühle sind nicht entscheidend. Du brauchst nicht hinzugehen und zu sagen, oh, heute fühle ich mich gar nicht wie ein Kind Gottes. Du bist es einfach. Du bist es. Auch wenn du dich nicht so fühlst, Gott ist trotzdem dein Vater und die Beziehung zu dir von seiner Seite aus hat sich nicht geändert. Sag's nochmal, dieses Recht, der Status, Kind Gottes zu sein, hat nichts mit deinen Gefühlen zu tun. Ja, wenn du eine Waschmaschine kaufst und du unterschreibst den Kaufvertrag, dann musst du auch nicht fühlen, ob dir diese Waschmaschine jetzt gehört oder nicht. Du hast den Vertrag unterschrieben, das ist ein rechtliches Dokument und so ist es. Auch wenn du es hinterher vielleicht bereuen magst oder schon zwei im Keller hast, du brauchst dieses Recht nicht zu fühlen, das ist einfach so. Diese Waschmaschine gehört dir in dem Augenblick, wo du unterschrieben hast und du musst sie auch bezahlen. Das stimmt. Oder bei der Testamentseröffnung, die Gültigkeit des Testaments musst du nicht fühlen. Du bist Erbe. Du kannst dein Erbe ausschlagen, das stimmt, aber du bist Erbe. Wenn der Erblasser gesagt hat, ich trage meinen Neffen Gundolf ein und der soll mein Vermögen erben, dann bist du Erbe, ob dir das gefällt oder nicht, ob dir die Nase vom Onkel gefallen hat oder nicht, ob du vielleicht dein ganzes Leben lang nicht mit dem gesprochen hast, du bist Erbe. Das ist ein Recht. Das Testament gilt. Oder wenn mein Sohn zu mir kommt und irgendwas haben will, dann muss er sich nicht erst so fühlen, als ob er mein Sohn wäre oder so. Oder er kommt auch nicht und sagt, oh Papa, heute fühle ich mich nicht so, als ob du mein Vater wärst und ich dein Sohn. Das wäre sehr merkwürdig, oder? Das wäre sehr merkwürdig. Ich würde ihm die Hände auflegen und für ihn beten, dass er wieder zu klarem Verstand kommt. Einfach, weil diese Beziehung da ist. Und weil sie auf der Grundlage auch eines Rechts da ist. Ich bin sein biologischer Vater und das hat bestimmte Rechte und Pflichten zur Folge für beide Seiten. Es ist einfach da. Also ein dir verliehenes Recht musst du nicht fühlen. Ich hoffe, du verstehst, was ich dir damit verdeutlichen will. Wir sind Kinder Gottes, ob wir das fühlen oder nicht, ob es uns gut geht oder nicht. Gott steht zu seinem Wort, zu seiner Verheißung, zu dem Recht, das er dir verliehen hat. Damit hängt auch zusammen, dass dieses Recht, Kind Gottes zu sein, auch nichts mit deinen Taten oder Werken zu tun hat. Dein Status als Kind Gottes hängt nicht davon ab, dass du alles richtig machst. Das ist leider auch eine Falle, in die manche Christen hineinfallen und hineintappen, die denken, okay, wenn ich irgendwie alles richtig gemacht habe, wenn ich besonders fromm war, wenn ich in der Bibel gelesen habe, wenn ich gebetet habe, dann bin ich würdig, Kind Gottes zu sein. Zu beten und Bibel zu lesen ist gut, super, preis dem Herrn, das müssen wir alle tun. Aber dein Status als Kind Gottes hängt nicht davon ab, dass du alles richtig machst. Denn wenn das so wäre, dann wäre, glaube ich, keiner von uns Kind Gottes, oder? Also ich glaube, es gibt keinen Christen auf dieser Erde, der noch nie einen Fehler begangen hat oder eine Sünde begangen hat. Und wenn es danach ginge, alles richtig zu machen, würden wir es nicht schaffen. Weil es dann nämlich von uns abhänge und nicht mehr von dem, was Gott gesagt hat. Und ich sage es nochmal, selbst wenn du sündigst, bedeutet das nicht das Ende deiner Gotteskindschaft. Also Sünde ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Gott gefällt das nicht und wenn wir sündigen, dann sagt uns das Wort Gottes, was wir tun sollen. Wir sollen die Sünde bekennen und dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann sollen wir die Sünde lassen und sie nicht weiter tun. Aber das ändert in dem Sinne nichts an deinem Status als Kind Gottes. Gott ist darüber nicht erfreut, ganz im Gegenteil, aber er wird dir deswegen nicht die Kindschaft entziehen und sagen, leider daneben getreten, tut mir leid, gestern warst du noch mein Sohn, heute leider nicht mehr. Gestern warst du noch meine Tochter, heute leider nicht mehr. Hast du leider verbaselt. So ist es bei Gott nicht. Wenn du gesündigt hast, dann bekenne Gott deine Schuld, empfange Vergebung und die Reinigung vom schlechten Gewissen. Und ich sage es nochmal, wenn unsere Gotteskindschaft davon abhängig gemacht werden würde und davon abhängig wäre, dass wir alles richtig machen, würde keiner von uns als Kind Gottes über diesen Erdboden wandeln können. Das siehst du auch schon, ich nehme nochmal das Beispiel unserer eigenen Kinder. Bei unseren Kindern, auch wenn sie sich daneben benehmen, bleiben sie doch unsere Kinder, oder? Und gerade im Teenageralter, ich weiß, es gab Zeiten, da hätten wir unsere Kinder in der Luft zerreißen können, ja, weil das unerträglich und unausstehlich war. Und trotzdem waren sie unsere Kinder. Trotzdem haben wir sie geliebt als unsere Söhne, als unsere Kinder. Und wir haben sie zu keinem Zeitpunkt irgendwie fallen lassen oder irgendwie abgelehnt. Und selbst wenn sie Dinge tun, die uns nicht gefallen, bleiben sie doch unsere Kinder. Und wie viel mehr bei Gott? Wie viel mehr bei Gott? Im 2. Timotheus 1, Vers 9 sagt Paulus das mit so eindringlichen Worten. Er sagt, er hat uns errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Diese Rechtsbeziehung, diese Beziehung zu Gott, dem Vater, unser Kindsein vor Gott, basiert auf der Willensentscheidung und der Gnade Gottes. So wie es Paulus hier gesagt hat, nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus gegeben worden ist. Und noch etwas möchte ich dazu sagen. Dieses Recht, Kind Gottes zu sein, dieser Status, Kind Gottes zu sein, der steht dir zu jeder Zeit, in jeder Situation und vor jedermann zu. Wenn du Kind Gottes geworden bist, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann gibt es niemanden und nichts auf dieser Erde oder im Himmel, in der geistlichen Welt, der dir dieses Recht streitig machen kann. Es wird Leute geben, die werden dir sagen, was? Und du willst Kind Gottes sein? Was? Du willst Christ sein? Das habe ich auch schon. Was? Du willst Pastor sein? Ja. Ja. Warum? Weil ich alles richtig mache? Nein. Sondern weil Gott es gesagt hat. Weil Gott sich festgelegt hat und weil ich die Verheißungen Gottes ergriffen habe. Und so ist es bei dir auch. Kein Mensch kann dir dieses Recht streitig machen. Auch der Teufel kann es dir nicht streitig machen. Er wird versuchen, er wird kommen und sagen, ah, guck mal, da stimmt dein Leben nicht und da nicht und da nicht und da nicht. Und du kannst leider nicht Kind Gottes sein. Dafür reicht es leider nicht. Da musst du dich noch ein bisschen mehr religiös anstrengen. Der Teufel wird kommen und er versuchen, dir das auszureden, dich aus deiner Gotteskindschaft rauszureden, dir ein schlechtes Gewissen einzugeben und dich da herauszuziehen. Noch als kleine Nebenbemerkung, auch der Heilige Geist wird uns in bestimmten Situationen ermahnen und ermutigen, Dinge zu verändern. Das stimmt schon, das gehört auch dazu, aber wir müssen uns deswegen nicht schlecht fühlen, sondern wir können im Glauben in diesen Dingen vorangehen. Und auch du selbst oder durch dein schlechtes Gewissen musst dir dieses Recht nicht streitig machen. Also, wir sehen, dass Gott in seiner Gnade alles getan hat, damit wir Kinder Gottes werden können und damit wir ihm nahe sein können. Und das ist auch der nächste Punkt, den ich euch noch sagen möchte. Wenn wir davon sprechen, dass wir das Recht von Gott bekommen haben, Kinder Gottes zu werden und zu sein, dann bedeutet das nicht, dass diese Beziehung ohne Emotion oder Herzlichkeit geführt werden soll. Das hört sich jetzt etwas technisch an, das mit dem Recht, Kind Gottes zu sein. Aber in dem Augenblick, wo wir Gott, unserem Vater, nahe kommen, treten wir auch in eine Beziehung ein, die von der herzlichen Liebe Gottes geprägt ist, die von Emotionalität geprägt ist. Das ist etwas, was der Herr auch unserer Seele angedeihen lassen möchte. Ich glaube, dass es notwendig ist, diese Kindschaft Gottes auch in seinen Emotionen zu spüren. Dass es eben nicht nur reicht, das im Kopf zu wissen und irgendwie das in der Bibel gelesen zu haben oder diese Predigt so grundsätzlich zu bejahen, sondern ich glaube, dass der Herr möchte, dass wir auch in unseren Emotionen das nachvollziehen können, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Dass er uns begegnen möchte, dass er uns seine Liebe schenken möchte, dass er unsere Seele aufbauen, ermutigen möchte, dass es unserer Seele gut gehen soll, dass wir die Liebe des Vaters in unserer Seele spüren. Ich glaube, das gehört total dazu. Im Epheserbrief lesen wir, dass wir in Christus, die wir fern waren, nahe geworden sind, dass wir durch das Blut Jesu nahe geworden sind. Das heißt, Gott ist nicht mehr irgendwo in weiter Ferne und wir können von Ferne zuschauen, sondern wir sind Gott nahe gekommen. Diejenigen von euch, die das Alte Testament kennen, die wissen, wie der Gottesdienst im Alten Testament war, dass es Zeiten gab, wo das Volk sich dem Allerheiligsten Gott in dem Sinne gar nicht nahen konnte. Im Hebräerbrief ist das so schön beschrieben, dass als Mose auf dem Berg war und die Tafeln des Gesetzes empfangen hatte, dass da Feuer und Blitz und Donner war und dass das Volk unten stand und dass sie gezittert haben und dass sie gesagt haben, das Wort Gottes soll nicht mehr an uns geschehen, sondern rede zu wem du willst. Ja, also übertragen gesprochen, rede zu Mose, aber wir wollen nicht, wir haben Angst. Und das ist so ein Bild für die Beziehung im Alten Testament, dass man eben nicht einfach zu Gott hingehen konnte, dass man nicht einfach mit ihm reden konnte. Obwohl Gott durch das ganze Alte und auch Neue Testament ein Gott der Liebe und der Gnade ist. Wir lesen das in dem Psalm. David hat sehr viel über die Liebe Gottes geschrieben und drückt diese Nähe und diese Barmherzigkeit Gottes aus und hat sie auch erlebt. Aber wenn du dir im Alten Testament die Möglichkeit anschaust, dann ist das, was wir heute haben, überhaupt kein Vergleich mehr. Wir können heute als Kinder Gottes zu Gott, dem Vater, gehen und sagen, Gott, ich komme dir nah. Durch das Blut Jesu, durch das Opfer Jesu, durch die Vergebung, die darin ist, darf ich dir nahe kommen. Und das ist etwas ganz anderes, als Gott von Ferne zu betrachten oder eine religiöse Form auszufüllen oder nur die richtigen Worte zu sagen, die richtigen Lieder zu singen oder bestimmte religiöse Übungen zu tun. Das ist eine Beziehung, in die Gott uns ruft und die etwas auch mit unseren Emotionen macht und damit zu tun hat. Wir sind dem Vater nahe geworden. Es ist eine Beziehung der Nähe, auch eine Beziehung der emotionalen Nähe. Und nun werden manche von euch sagen, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das ist mir zu schwer. Das geht nicht. Ich kann Gott nicht als einen liebevollen Vater sehen. Da sträubt sich in mir alles. Da stellt sich in mir der Kamm auf. Das mag einen Grund darin haben, dass du negative Erfahrungen mit deinem irdischen Vater in der Vergangenheit gemacht hast. Das ist ja kein Geheimnis, dass wir ganz oft das, was wir mit Menschen, mit unseren irdischen Eltern erleben, dass wir das irgendwie projizieren auf unser Bild, das wir von Gott haben. Vielleicht hast du deinen Vater gar nicht gekannt, vielleicht war er nur dein Erzeuger und dann war er weg. Vielleicht war dein Vater abwesend, viel unterwegs, hast ihn selten gesehen, hat sich selten um dich gekümmert. Vielleicht bist du auch ein Stiefkind, hast deinen Vater nicht gekannt, bist in eine andere Familie gekommen und hast immer irgendwie diesen Mangel, dieses Loch in deinem Herzen gespürt. Vielleicht hast du auch einen missbrauchenden Vater erlebt und dir sind seelische und körperliche Wunden zugefügt worden. Und du hast dieses Bild deines irdischen Vaters übertragen auf deinen himmlischen Vater. Und du merkst, dass da eine Sperre ist, die es dir nicht erlaubt, Gott als einen liebevollen Vater anzusehen und dich so, wie ich das gerade beschrieben habe, deinem Vater zu nahen. Und zu sagen, Vater, berühre mich mit deiner Liebe. Das ist etwas, wo sich in dir etwas aufstellt und wo du eine Sperre spürst. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt vom Herrn sehr klar gehört, dass es Geschwister hier in der Gemeinde gibt, die genau das erlebt haben und die darin leben bis heute. Die solche Dinge erlebt haben. Du hast in der Vergangenheit negative, schmerzhafte, schmerzvolle Erfahrungen gemacht und es fällt dir schwer, dir Gott als liebevollen Vater vorzustellen. Und es fällt dir schwer, auch das zu hören, was ich gerade gesagt habe. Es fällt dir schwer, Gott als einen fürsorglichen Vater zu sehen. Und trotzdem bist du hier in der Gemeinde und du spürst, dass dir das gut tut. Du fühlst dich angezogen, du bist angesprochen und du willst auch Gott nachfolgen. Aber du bist nie durchgebrochen zu diesem Punkt, wo du sagen konntest, Gott ist mein Vater und ich bin sein Sohn, ich bin seine Tochter. Du lebst so gut, wie es eben geht, mit den Narben deines Lebens. Und ich möchte das heute als ein prophetisches Wort weitergeben. Gott sagt dir, dass das so nicht bleiben muss. Ich möchte, dass du das wirklich hörst heute Morgen. Gott möchte dir sagen, dass es nicht so bleiben muss. Auch nach Jahren, auch wenn du viele Jahre mit diesen Dingen in deinem Herzen, in deinem Leben lebst, ist Heilung und Wiederherstellung möglich. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und da ist noch etwas an dieser Fülle in Christus, die Gott dir geben möchte. Da ist noch etwas, was aussteht von dem Leben, das Gott dir geben möchte. Und das kannst du heute empfangen. Ich sage das ganz bewusst, heute kannst du das empfangen, weil Gott nahe ist, weil Gott das hört, weil Gott dich sieht, weil Gott deine Emotionen sieht, weil er dein ganzes Leben sieht und dich kennt, dich besser kennt als du selbst. Und das gilt für dich heute Morgen. Gott möchte ein Werk der Wiederherstellung und der Heilung in dir beginnen und möchte dich frei machen, auch von diesen zerstörerischen, runterziehenden Gedanken und möchte dich in eine ganz neue Freiheit hineinführen und möchte, dass du vielleicht auch erstmals in deinem Leben die Liebe des Vaters emotional spürst. Er möchte dich wiederherstellen hin zu einem fröhlichen und befreiten Leben als Kind Gottes. Und wenn du mich jetzt fragst, schön, ja, das sehe ich, aber wie will er das tun? Dann höre noch den letzten Teil meiner Predigt, da wo es praktisch wird. Und das, was du heute auch tun kannst. Es hat etwas zu tun mit der Rolle des Heiligen Geistes. Im Römerbrief Kapitel 8, Vers 15, da beschreibt Paulus, 15 und 16, da beschreibt Paulus etwas von dem Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und er sagt, wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft, einen Geist von Söhnen und Töchtern habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Und dieser Geist der Sohnschaft ist ein Geist der Freiheit von Knechtschaft, ist ein Geist der Freiheit von Furcht in Bezug auf diese Beziehung zu Gott, dem Vater. Der Heilige Geist ist gekommen und hat dir diesen Geist der Sohnschaft, den Geist von Söhnen und Töchtern vermittelt. Und ich habe das gerade beschrieben, dieses Gottesbild im Alten Testament. Er hat das, wenn du so willst, aufgelöst und hat gesagt, du kannst nahe kommen. Du musst nicht mehr draußen stehen. Da ist der Geist der Sohnschaft, der Geist der Söhne und der Töchter des lebendigen Gottes. Und so könnt ihr kommen und Abba, Papa, Vater zu mir sagen. Und der Heilige Geist vermittelt unserem Geist unsere Kindschaft. Und wir sind eben nicht mehr Knechte, sondern Kinder. Und Gott ist unser Vater. Und im nächsten Vers, Römer 8, Vers 16, da lesen wir von der Wirksamkeit des Geistes. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, dem Sitz unserer eigentlichen Identität, dass wir Kinder Gottes sind. Er sagt zu dir und mir, er sagt zu unserem Geist, dass wir Zugang haben zum Vater und dass unsere Identität in Gott ist, dass unsere Identität die ist, als Söhne und Töchter vor Gott zu leben. Das ist, was der Heilige Geist permanent sagt. Darüber spricht er permanent. Das ist etwas, womit er unseren Geist permanent aufladen, füllen und beschenken möchte. Und wenn du mich nach der praktischen Umsetzung fragst, nach der Folge, die daraus kommt, dann ist mir eine einfache Gleichung eingefallen und die lautet, mehr Heiliger Geist gleich mehr Leben in der Kindschaft Gottes. Mehr vom Heiligen Geist gleich mehr Leben in der Kindschaft Gottes. Und das bedeutet, gib dem Heiligen Geist mehr Raum in deinem Leben. Wenn du heute Morgen hier bist und dieses prophetische Wort, was ich dir gerade gesagt habe, gilt für dich und du fragst dich, wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich jemals dahin kommen? Es nützt mir nichts, das nur intellektuell zu wissen. Dann geh hin und verbringe Zeit mit dem Heiligen Geist. Dann geh hin und gib dem Heiligen Geist mehr Raum in deinem Leben. Bitte ihn, dir eine geistliche Offenbarung darüber zu geben, dass du ein Kind Gottes bist. Er will das tun. Er ist der Geist der Sohnschaft. Er ist dieser Geist. Und er bezeugt es, er redet konstant davon. Und wenn du deine geistlichen Ohren aufsperrst, wird er zu dir darüber reden. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Setze dich dem Wirken, setze dich der Salbung des Heiligen Geistes aus. Bete in Sprachen. Wenn deine Gedanken toben, wenn hier oben das Karussell abläuft und du sagst, das kann nicht sein, das geht nicht und die Vergangenheit und das ist gewesen und ich habe es so oft probiert, hör auf damit und fang an, in Sprachen zu beten. Und lass zu, dass der Heilige Geist Raum in deinem Geist gewinnt und dass da etwas an geistlichem Volumen in deinem Leben entsteht, damit der Heilige Geist diese Offenbarung geben kann und aufbauen kann. Bekenne diese Wahrheiten und Verheißungen aus dem Wort Gottes über deinem Leben und sag, Heiliger Geist, mach das lebendig. Bisher weiß ich es nur in meinem Intellekt, ich brauche es in meinem Geist, ich brauche es in meinen Emotionen und der Heilige Geist wird das tun. Und das, ihr Lieben, ist sehr praktisch. Das ist sehr praktisch. Das ist etwas, was wir sofort tun können. Das ist etwas, was du tun kannst, wenn du nach Hause kommst. Das können wir gleich im Abendmahl tun. Benutz doch die Zeit des Abendmahls, um diese Bitte, dieses Rufen zum Heiligen Geist auszusenden und zu sagen, Heiliger Geist, gib mir diese Offenbarung. Und geh diesen einfachen, praktischen Schritt und sag, Heiliger Geist, ich brauche mehr von dir. Und der wird dir diese Dinge vermitteln. Er wird dir die Kindschaft Gottes stärker vor Augen malen und in deinem Geist offenbaren. Halleluja. Amen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Lass uns doch zusammen aufstehen und dem Heiligen Geist gleich eine Reaktion, dem Herrn eine Reaktion dazu geben. Halleluja. Ich danke dir dafür, dass du unser Vater bist. Vater unser, wir haben das gebetet, du bist unser Vater, unser liebevoller Vater, unser guter Gott. Und ich danke dir so dafür. Danke, dass wir nicht fern sind. Danke, dass wir nicht Knechte und Mägde sind, sondern dass wir Söhne und Töchter sind. Und danke, dass du es so bestimmt hast, Vater. Dass du dieses Recht gesetzt hast und gesagt hast, so ist es, so ist es. Danke, dass du es verfügbar gemacht hast. Herr, dass dann, wenn wir unser Leben in deine Hände geben, Herr, dass wir Kinder Gottes werden, weil du es so gewollt hast und weil du es so bestimmt hast. Danke dafür, Vater. Danke. Danke, dass das nichts mit unseren Gefühlen, nichts mit unseren eigenen Werken zu tun hat, sondern mit deiner Gnade und deiner Liebe. Herr, ich bete jetzt für die, die noch unentschlossen sind, Herr, die diesen Schritt vielleicht noch nie gegangen sind, Herr, dass du ihnen jetzt den Mut gibst, diese Entscheidung zu treffen, auch nachher auf jemanden zuzugehen, diese Entscheidung auszusprechen, ihr Leben in deine Hände zu legen. Herr, und ich bete für diejenigen, Herr, die in sich dieses Vakuum spüren und auch dieses emotionale Vakuum, Herr, dass du ihnen jetzt begegnest. Heiliger Geist, ich bete, dass du ihnen den Mut gibst, diesen Schritt zu gehen, mehr von dir haben zu wollen, mehr Durst zu haben, mehr von dir zu trinken, mehr aus deiner Quelle zu trinken und dann auch mehr Offenbarung und mehr an Gottes Kindschaft zu empfangen. Heiliger Geist, danke, dass du uns dazu befähigst und freisetzt. Und ich spreche diesen Segen über der ganzen Gemeinde aus, dass wir aufstehen, dass wir leben als freigesetzte Söhne und Töchter Gottes, dass wir freigesetzt sind in dem, wozu du uns berufen hast, dass wir freigesetzt sind als Menschen, die lieben können, die geliebt werden und lieben können und diese Botschaft in eine verlorene Welt hinaustragen können. Danke dafür, Herr. Danke für deinen Segen. Amen.